Jesus Christus sagt, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Ich lese das Wort des lebendigen Gottes aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 11, die Verse 1 und 10 bis 17. Als Zeichen unser Respekt und Ehre für das Wort Gottes bitte ich Sie, aufzustehen, wenn es Ihnen möglich ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und alle Zeit seine Vorschriften halten, seine Satzungen, seine Rechte und seine Gebote. Denn das Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, aus dem ihr ausgezogen seid. Wenn du deinen Samen gesät hattest, musstest du es mit deinen Fuß bewässern, wie einen Gemüsegarten. Und das Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern, das vom Regen des Himmels mit Wasser getränkt wird. Ein Land, auf das der Herr, dein Gott, beständig Acht gibt, auf dem die Augen des Herrn, deines Gottes, ruhen vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Wenn ihr nun auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebe, und den Herrn, euren Gott, liebt und ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele dient, dann werde ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Herbstregen und Frühjahrsregen, und du wirst dein Korn, deinen Wein und dein Öl einbringen. Und ich werde deinem Viech auf deinem Feld Gras geben, und du wirst dich satt essen können. Achtet aber darauf, dass euer Herz sich nicht verführen lässt und ihr nicht abfallt, und anderen Götter dient und sie anbetet. Und der Zorn des Herrn gegen euch entflammt und er den Himmel verschließt, sodass kein Regen kommt und der Boden seinen Ertrag nicht gibt und ihr bald aus dem guten Land getilgt werdet, das der Herr euch gibt. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, vor einigen Jahren habe ich ein anregendes theologisches Gespräch genossen. Die zentrale Frage lautete: Braucht man einen Rasenmäher im Garten Eden? Wie es dazu gekommen ist und wie wir die Frage damals beantwortet haben, das erzähle ich Ihnen später. Langsam geht die dritte Woche des neuen Jahres zu Ende. Die Festtage liegen endgültig hinter uns. Wir kehren in den Alltag zurück. Das Wort des lebendigen Gottes ermutigt uns dabei. Wir stehen vor einem Land, auf das dein Gott beständig auch Acht gibt, auf dem die Augen des Herrn, deines Gottes, ruhen vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Die Israeliten standen an der Grenze Kanaans, als sie diese Worte hörten. Wir haben schon unsere ersten Schritte ins neue Jahr und im neuen Jahr gemacht. Was vor uns liegt, kennen wir nicht. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott, unser Gott, auf uns Acht gibt. Beständig sind die Augen des Herrn dorthin gerichtet, wo er uns führt. Vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Alle Zeit. Daher dürfen wir ihm auch Sachen überlassen und übergeben, die wir gewohnt sind, selber zu erledigen. Wir sind sogar herausgefordert, ihm Dinge zu übergeben, auch solche Dinge, die sehr wichtig sind. Wir sind eingeladen, unseren ganzen Lebensunterhalt, ja, uns selbst, Gott zu übergeben. Ich wurde mit der Herausforderung eines fleißigen und schöpferischen Lebens, das im alles übergreifenden Vertrauen auf Gottes Segen geführt wird, erst im Gymnasium konfrontiert. Ich durfte meine Gymnasialjahren in einer kirchlichen Schule verbringen, die 1538, also kurz nach der Reformation in Ungarn, gegründet wurde. Genauer gesagt wurde die Schule, die franziskanische Mönche schon vor der Reformation an diesem Ort gegründeten, ab 1538 als eine reformierte Schule weitergeführt. Die Reformation bedeutete in diesem Fall nicht, dass alles, was die Franziskaner getan, gelebt und aufgebaut hatten, einfach ausgelöscht und ersetzt wurde. So ist zum Beispiel das Lebensmotto der Franziskaner das Motto der reformierten Schule geblieben. Nur grammatisch wurde er etwas verändert. Ora et labora, sagten die Mönche, das bedeutet bete und arbeite. Orando et laborando, die Reformatoren schrieben das wortwörtlich auf die Fassade der Schule, betend und arbeitend. So sollen Christen und Christinnen leben, betend und arbeitend. Das sagte Gott durch Mose den Israeliten. Das Land, in das du kommst, ist nicht wie das Land Ägypten, aus dem ihr ausgezogen seid. Wenn du deinen Samen gesät hattest, musstest du es mit deinem Fuß bewässern, wie einen Gemüsegarten. Und das Land, in das ihr zieht, ist ein Land mit Bergen und Tälern, das vom Regen des Himmels mit Wasser getränkt wird. Mir wurde in der traditionsreichen reformierten Schule detailliert gezeigt und erklärt, wie das Bewässerungssystem des alten Ägyptens funktionierte und dafür sorgte, dass das Wasser des Nils auch weit weg vom Flussbett Plantagen ermöglichte. Sogenannte Schöpfräder spielten darin eine wichtige Rolle. Stellen Sie sich riesige Hamsterräder vor, die im alten Reich Ägyptens noch von Menschen, oft Sklaven, angetrieben wurden. Ein Teil des Rades, der an der Seite mit Wasserkübeln besetzt ist, taucht in Wasser, wenn das Rad sich dreht. Diese Kübel füllen sich, wenn sie in den Fluss oder in einen Brunnen eintauchen. Am höchsten Punkt des Rades entleert sich der Inhalt der Kübel dann in ein Auffangbecken, von wo aus es in einen Bewässerungskanal fließt. Diese Arbeit, das Antreiben der Schöpfräder, ist hier gemeint. Wenn du deinen Samen gesät hattest, musstest du es mit deinen Fuß bewässern. Historiker bewundern das Bewässerungssystem des alten Ägyptens. Unser Predigttext weiß es aber nicht zu schätzen. Solche Bewässerung gehört zu einem Gemüsegarten, sagt hier Mose, nicht zu einem ganzen Land. Ein gutes Land wird vom Regen des Himmels mit Wasser getränkt. Der Mensch bewässert seinen Gemüsegarten. Ein gesegnetes Land wird aber von Gott aus dem Himmel bewässert. Schöpferräder sind hier nicht nötig. Apropos Hamsterrad. Wie sieht Ihr Alltag aus? Haben Sie das Gefühl, dass Sie treten und treten, bis Sie ganz erschöpft sind, aber trotzdem nirgendwo hier kommen? Leben Sie betend und arbeitend oder arbeitend, arbeitend und arbeitend? Auch heute gibt es diese Art von Sklaverei, in der der Mensch nur auf das baut, was er mit der eigenen Kraft erreichen kann. Solange wir gesund, belastbar und leistungsfähig sind, macht uns das selten Angst. Wir sind vielleicht sogar stolz darauf, was wir alles erreicht haben. Aber spätestens, wenn die Kraft und die Gesundheit schwindet, entdecken wir, wie trostlos es ist, wenn wir nur auf uns selber zählen können. Ohne den Segen Gottes ist jegliche Arbeit nur eine Art Sklaverei, wie das endlose Antreiben des Schöpfrades. Wenn es in irgendeinem Bereich in unseres Lebens wahr ist, dass alles vertrocknet und verdorrt, wenn wir das Rad nicht mehr in Bewegung halten, dann sind wir Sklaven. Gott hat aber etwas anderes für die Seinen vorbereitet. Er ruft uns heute aus dieser Sklaverei heraus und will uns zu einem Ort im Leben führen, wo sein Segen das Fundament wird und nicht unsere Anstrengung. Alles ruht hier auf dem Boden des Segens. Wie der rechtzeitige Regen den Wohlstand eines Landes gewährt und die Bemühungen des Menschen erfolgreich und sinnvoll macht. Hier entdecken sogar die stärksten und erfolgreichsten, dass auch sie nichts ohne den Segen Gottes erreicht haben. Im Psalm 127 lesen wir: Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt. Überraschend moderne biblische Aussage ist es. Um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen, denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Was sollen wir dazu sagen? Sollte meine alte Schule ihr Motto ändern? Statt betend und arbeitend könnte man vielleicht schlafend und betend auf die Fassade schreiben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir auch diese Variation im Gymnasium gründlich geprüft und mehrmals ausprobiert haben. Statt zu studieren, haben wir geschlafen. Dann, unmittelbar vor der Prüfung, beteten wir wie wild. Unsere Erfahrungen nach funktioniert diese Methode nur punktuell. Weiter zu empfehlen ist also doch der Lebensstil orando et laborando, betend und arbeitend. Weder macht die Arbeit das Beten überflüssig, noch das Gebet die Arbeit unnötig. Wir sind eingeladen, unseren ganzen Lebensunterhalt, ja, uns selbst, Gott zu übergeben. Wenn wir nur meinen, dass es bedeutet, die Arbeit aufzugeben, dann befinden wir uns dort, wo einige Christen und Christinnen in den Tagen von Paulus in Thessaloniki standen. Und jetzt müssen wir hören, lesen wir im 2. Thessalonikerbrief, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf, Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Zitat Ende. Paulus musste in Thessaloniki viele falsche Meinungen bezüglich der Rückkehr Jesu Christi korrigieren. Manche waren fest davon überzeugt, dass die Rückkehr so nah war, dass die Normalität des Alltags, zum Beispiel wie ein Job zu haben, bedeutungslos wurde. Diese Gläubigen hat Paulus sehr scharf gewarnt. Er schreibt, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Gott hat nicht gemeint, dass die Arbeit und andere Bemühungen als Fundament, als Lebensunterhalt der menschlichen Existenz sein sollen. Er will, dass wir unser Leben auf seinen Segen aufbauen. Dennoch ist die Arbeit ein wesentlicher Teil des Menschseins. Sie ist schon im Garten Eden zu finden. Der Herrgott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte. Lesen wir in 1. Mosebuch. Die Schöpfung war das Thema in der KUW in der 4. Klasse in einer Kirchgemeinde, wo ich früher unterrichtete. Ich habe den Schülern und Schülerinnen viele bunte Zeitschriften, vor allem Gartenmagazine, zur Verfügung gestellt. Wir haben an einer riesigen Collage, die den Garten Eden darstellen sollte, gearbeitet. Einmal kommt ein Bub mit einem Bild eines Rasenmähers, eine Werbung aus einem Gartenmagazin, und wollte es in die Collage Einzug leben. Andere Kinder rufen sofort, was machst du da? Die Maschine gehört nicht dazu. So hat unser herrlich schönes und überraschend tiefgehendes Gespräch angefangen. Es ging darum, was den Garten zu bebauen und bewahren eigentlich bedeutet. Braucht man ein Rasenmäher im Garten Eden? Schließlich waren wir einverstanden, dass es unter anderem auch arbeiten bedeutet. Ja, der erste Mensch arbeitete schon im Eden. Das Aufkleben der Rasenmäherwerbung in der Collage wurde zugelassen. Wir kennen die Arbeit leider nicht als gemütliches Rasenmäher im Garten Eden. Alle Dimensionen unserer Existenz wurden durch den Sündenfall vergiftet und deformiert. Auch die Arbeit, die wir kennen, ist nicht mehr das, was Gott in der Schöpfung für uns vorbereitet hat. Schweißtreibende Anstrengung, Sinnlosigkeit und Frustration stehen in Verbindung mit der Arbeit nach dem Sündenfall. Schockierende Ungerechtigkeit und die Ausbeutung von Mensch und Natur. Auch die mächtigen Schöpferräder unserer Wirtschaft können uns und andere versklaven. Die Arbeit braucht Erlösung, wie der Mensch selbst. Und Gott sagt uns heute, wenn ihr nur auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebe, und den Herrn, euren Gott, liebt und ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele dient, dann werde ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit. Herbstregen und Frühjahrsregen, und du wirst dein Korn, deinen Wein und dein Öl einbringen. Und ich werde deinem Viech auf deinem Feld Gras geben, und du wirst dich satt essen können. Gott ruft uns auf, unser ganzes Leben auf seinem Segen zu gründen, nicht auf unserer eigenen Leistung. Auch die Schöpfräder unserer Wirtschaft sind schließlich auf den Regen des Himmels angewiesen. Vermeiden wir also Hochmut und Unbarmherzigkeit denen gegenüber, die weniger leistungsfähig sind als wir. Wir dürfen ganz ohne Angst und Scham zugeben, dass wir aus der eigenen Kraft nicht alles, was wir brauchen, herbeischaffen können. Das Fundament unseres Lebens ist der Segen Gottes, nicht das Treten im Hamsterrad. Und der Segen Gottes, hängt nicht von unserem Alter oder Gesundheitszustand ab. Gott will von uns vor allem eines. Er will von uns geliebt werden. Nun das und nicht unsere Arbeit zeigt, wie wertvoll wir sind. Er sagt uns auch, wo er nach unserer Liebe sucht. In Gehorsamkeit und im Dienst. Nun, hier gehört die Arbeit hin. In einer liebevollen Beziehung mit Gott wird die Arbeit zum Gottesdienst. Und wenn sie wieder zum Gottesdienst wird, das ist die Erlösung der Arbeit. Die von der Sündenlast befreite Arbeit dürfen wir von ganzem Herzen und von ganzer Seele ausüben als Gottesdienst. Darin aufblühen und die Erfüllung genießen, die nur und ausschließlich in der gesegneten Arbeit zu finden ist, nirgendwo sonst. Wir dürfen also heute alles Gott überlassen, das, was wir sind. Das, was wir besitzen und auch das, was uns fehlt. Was wir tun und denken können und auch das, was nicht in unserer Macht steht. Gott verspricht uns heute, seinen Blick ständig auf uns zu richten. Vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. So soll es sein. Amen.